Hallo Lou-Marie.
Hallo.
Freut mich, dich hier im Sira in Marseille begrüßen zu dürfen. Magst du ein paar Worte zu dir sagen und deinem Hintergrund und deinen bisherigen Arbeiten?
Ja, ich bin seit Ende 70er, Anfang 80er Jahre im Zusammenhang bundesdeutscher gewaltfreier Aktionsgruppen, der Föderation gewaltfreier Aktionsgruppen und der Graswurzelrevolution aktiv gewesen, hauptsächlich in der Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung, der antirassistischen Bewegung und der Männerbewegung. Und dann 2001 habe ich einen Schnitt gemacht und bin nach Frankreich gegangen, hier nach Marseille und mache seither weiter bei der Graswurzelrevolution mit, aber auch hier in Marseille beim Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, dem CIRA, wo es mehrere solche selbstorganisierte anarchistische Bibliotheken gibt, unter anderem auch eine in Marseille.
Wem würdest du das CIRA empfehlen, beziehungsweise für wen wäre es denn besonders interessant? Und gibt es außer französische Sprachen auch noch andere?
Ja, empfehlen kann ich es natürlich erstmal allen. Das ist offen. Es ist offen auch für welche, die erstmal einen Anarchismus kennenlernen wollen. Es ist eine rein anarchistische Bibliothek. Also wir nehmen hier nur übrigens auch nicht nur Bücher, sondern auch Zeitschriften, Plakate, Filme, alles, was mit Anarchismus zu tun hat, sammeln wir. Aber hauptsächlich ist es eine Bibliothek und da können natürlich Leute, sage ich jetzt mal so, die aus Deutschland hier nach Marseille kommen und hier reinkommen, entweder bewusst oder unbewusst, können hier auch viel Anarchismus kennenlernen, weil es hat hier so ein bisschen einen anderen Hintergrund. Im Deutschen kennen wir da sehr gut diesen Ausdruck, die Linke hat, die Linke würde, die Linke muss. Und man weiß oft gar nicht so recht, was ist eigentlich damit gemeint. Oft ist eigentlich damit gemeint, Kommunismus und Anarchismus zusammen. Wird schon alles irgendwie gehen, ist schon alles irgendwie links. Und hier gibt es eine andere Tradition, die kommt sehr stark nicht geprägt von der Spanischen Revolution, wo natürlich im Hintergrund des Kampfes gegen Franco es eine starke, auch physische Auseinandersetzung zwischen Anarchismus und Parteikommunismus gab. Und die ganze Tradition ist stark davon geprägt. Und deswegen ist die Bibliothek hier rein anarchistisch und die Anarchistinnen nennen sich hier auch nur Les Libertaires, also da wird nicht gesagt die Linke und so weiter, sondern die heißen hier einfach die Libertären. Und das ist hier sowohl für Leute, die das kennenlernen wollen, ein toller Ort, denke ich, weil wir sammeln alles, was mit Anarchismus zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal sehr eng, aber alle Strömungen des Anarchismus wiederum. Und das ist sehr breit, weil es ja praktisch inzwischen zig Strömungen des Anarchismus gibt. Also wir sammeln hier die klassischen Individualanarchismus, kollektiver Anarchismus, kommunistischer Anarchismus, dann so Jahrhundertwende, Anarcho-Syndikalismus, dann Anarcha-Feminismus, dann gewaltfreier Anarchismus, gewaltsamer, insurrektionalistischer Anarchismus, ökologischer Anarchismus, Internet-Techno-affiner Anarchismus, also oft auch durchaus mit unterschiedlichen Konzepten, aber wenn die sich in die Strömung des Anarchismus sehen, dann wird das hier gesammelt und das ist sehr breit und da nehmen wir hier allerdings auch alles auf. Und insofern ist es auch etwas durchaus zum Kennenlernen der Vielfalt und der Breite des Anarchismus. Und wenn die Leute natürlich sonst hier so herkommen, sind es Leute, die auch über Anarchismus schreiben und forschen. Also wenn sie schon ein bisschen Vorbildung haben und wissen, dann sind es hier hauptsächlich natürlich der französischsprachige, der italienischsprachige und der spanischsprachige Anarchismus, wo sie forschen können. Wir haben hier keine englischsprachige oder nur eine sehr, sehr kleine und keine deutschsprachige Sektion. Das findet man eher in einem noch älteren Mutterhaus in Lausanne. In Lausanne gibt es eine deutschsprachige, englischsprachige Sektion noch dazu, hier nicht.
Für die Interessenten, die jetzt nicht zufällig mal nach Marseille kommen, habt ihr auch eine Online-Webpräsenz? Und wenn ja, was ist da so zu finden?
Ja, also es gibt, wenn man eingibt Sira Marseille, dann kommt man normalerweise auf die Website, dann gibt es da Bibliothek. Und da lässt sich von euch zu Hause, wo ihr auch seid, im Grunde sehen, welche Bücher wir haben. auch welche Zeitschriften, welche Broschüren. Also es ist eigentlich auf dem aktuellen Stand. Und ihr könnt von zu Hause immer gucken, was wir hier haben. Also man kann, wenn man wirklich forschen will, kann man sich hier einen Forschungsaufenthalt mit mehreren Tagen und eine Reise auch vorbereiten, indem man guckt schon mal, was haben wir hier an Bestand. Und es ist natürlich auch nicht nur jetzt über Internet, sondern wir sind noch ein bisschen auch altertümlich. Wir haben hier das alles auch auf dem aktuellen Stand, auch noch in Karteikarten. Die Karteikarten sind bis heute, bis zur Aktualität vollständig. Die gibt es dann allerdings nur hier einzusehen.
Und digitalisierte Bücher oder andere Medien?
Das ist nicht an das Sierra in Marseille gebunden, sondern es gibt eine Website Presse Anarchiste. Da ist sehr viel, oder auch eine Website 100 Jahre Anarchismus, 100 ans, 100 in Chiffre, in Zahlen, 100 in Zahlen, ANS, d'Anarchisme. Das sind zwei Websites, in denen digitalisierte Zeitschriften aufgenommen werden. Auch von uns, aber das läuft nicht über uns.
Wenn sich wer entscheidet, hierher zu kommen, dann gäbe es auch Stadtführungen zur anarchistischen Geschichte, habe ich gehört.
Ja, wobei das mache ich zum Beispiel, das machen einzelne Leute. Das ist eine Möglichkeit, das ist jetzt allerdings nicht jetzt direkt am Sierra gebunden. Ich mache das so aus Interesse, weil ich bin jetzt seit 18 Jahren in Marseille und Marseille war einfach während der Zeit des Vichy-Regimes, der Nazi-Besatzung und der Zeit der Resistance ein Ort, an dem Geflüchtete aus Nazi-Deutschland, wenn sie Europa verlassen wollten, notwendigerweise durchgekommen sind, weil Marseille war der einzige offene Hafen. Das heißt, wenn man sich für die Geschichte interessiert, der Geflüchteten vor den Nazis, ist hier eigentlich fast jeder irgendwo durchgekommen und das hat mich immer interessiert. Deswegen kann ich eigentlich auch Leuten zeigen, wo die waren genau. Ich kann deren Häuser zeigen und Geschichten darüber erzählen.
Kommen wir zum Buch. Im Kampf gegen die Tyrannei, gewaltfreie revolutionäre Massenbewegung in arabischen und islamischen Gesellschaften, der zivile Widerstand in Syrien 2011 bis 2013 und die republikanischen Brüder im Sudan 1983 bis 1985 von Guillaume Gaub, Pierre Sommermeier und Lou Marie, also du auch als Herausgeber im Verlag Graswurzel Revolution dieses Jahr erschienen. Wie haben sich Guillaume Gaub, Pierre Sommermeier und du für dieses Buch gefunden?
Guillaume Gamblin und Pierre Sommermeier, die kenne ich aus der anarchistisch gewaltfreien Szene in Frankreich. Da gibt es natürlich Verbindungen. Die haben sich auch intensiviert die letzten 20 Jahre und geknüpft. Guillaume Gamblin ist der Herausgeber einer radikal-ökologischen Zeitschrift, Silence heißt die, und die berichtet so über radikale Ökobewegungen. Pierre Sommermeier ist eigentlich ein langjähriger anarchistischer Autor, schreibt in allen möglichen anarchistischen Zeitschriften, hauptsächlich Le Monde Libertaire. Hat eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil er wohnt in Straßburg, seine Eltern sind deutsche Juden, deswegen auch der Name Sommermeier, ist ja ein deutscher Name. Er spricht aber kein Deutsch mehr, weil seine Juden sind vor den Nazis geflüchtet nach Frankreich und er konnte dann überleben in Chaumont-sur-Lignon. Er ist in Chaumont-sur-Lignon geboren, auf der Flucht seiner Eltern, und die Eltern wurden gerettet durch die Judenrettung in Chaumont-sur-Lignon während der Besatzungszeit. Und weil die Eltern natürlich die Nazis gehasst haben und auch die Deutschen gehasst haben, haben sie ihm die deutsche Sprache nicht mehr erzogen und so ist es auch geblieben. Also er spricht nur Französisch. Und ich habe den hier über anarchistisch gewaltfreie Zusammenhänge kennengelernt. Er ist ein älterer Jahrgang und hat schon in einer Zeitschrift mitgemacht, die war eine Art Vorläuferzeitschrift für die Graswurzelrevolution, die hieß damals Anarchisme et Non-Violence, existierte von 1964 bis 1974, hat dann aufgehört, im Gegensatz zur Graswurzelrevolution, die erst 1972 begonnen hat. Aber wir haben sehr, sehr viel von denen übernommen und auch Kontakte geknüpft, die sich dann auf Aktionsebene, dann auch im Austausch von Aktivistinnen, vor allem zum LARSAC, Der war sehr bekannt als Widerstand ein ganzes Jahrzehnt lang in den 70er Jahren gegen die Erweiterung eines Truppenübungsplatzes gegen die französische Armee, dann ausgebaut hat. Von daher sind diese Kontakte eigentlich relativ alt, haben sich über Jahrzehnte gehalten. Und ich habe die dann hier zum Teil wieder aufgenommen und bin mit denen in Kontakt. Und die haben mir eigentlich von diesem Projekt zunächst mal zu Syrien erzählt. Und das hat sich dann in ein gemeinsames Projekt ausgeweitet. Und die deutsche Ausgabe und die französische Ausgabe, zumindest des Syrien-Teils, sind auch im Frühjahr 2018 zur gleichen Zeit erschienen.
Welche Absichten verfolgt ihr oder du mit diesem Buch?
Also jetzt sage ich mal so von der deutschen Seite her, gibt es bei uns zunächst mal innerhalb der Graswurzelrevolution so, ich nenne das jetzt mal Forschungsschwerpunkte. Das heißt, wir sind auch daran interessiert, immer neue Formen von Anarchismen, Anarchistinnen, Bewegung auszugraben, die natürlich dann auch so ein bisschen eine Tendenz haben, uns zu entsprechen oder zumindest in die Nähe zu rücken. Also das heißt, wir interessieren uns für gewaltfrei anarchistische Geschichte und Personen und Beispiele. Und da gibt es jetzt mehrere Forschungsschwerpunkte. Zum einen, das war jetzt die letzten Jahre oft der Fall, dass wir Anarcha-Feministinnen versuchen, bekannt zu machen, auszugraben, über die forschen. Da sind mehrere Bücher jetzt erschienen. Dieses Jahr erscheint auch ein neues über Clara Wiechmann. Andere waren früher Amparo Poc, eine Mitbegründerin der Mujeres Libres in Spanien. Rirette Maître Jean, eine vor dem Ersten Weltkrieg sehr aktiv in der anarcho-feministischen Szene in Frankreich. Dann natürlich so Klassikerinnen, die wichtig waren für uns, wie Simone Weil. Und solche anarchistische Frauen oder Anarcha-Feministinnen. Das ist so ein Forschungsschwerpunkt. Und ein anderer Forschungsschwerpunkt würde ich mal zusammenfassen unter dem Stichwort Anarchismus weltweit. Das heißt, wir interessieren uns für anarchistische und oder anarchistisch gewaltfreie Bewegungen in allen möglichen Ecken, kulturellen Zusammenhängen der Erde, um wegzukommen von so einem eurozentrischen weiß, nordhemisphärisch konnotierten Anarchismusverständnis, den man halt so hat und kennt und der auch von der Antike bis eben zum französischen Anarchismus, zur französischen Revolution und dem modernen Anarchismus danach immer weiter, auch immer wieder wiederholt sich festgesetzt hat. Von so einem Verständnis wollen wir weg. Und Anarchismus weltweit, dazu haben wir eigentlich schon mehrere Projekte gemacht und machen auch immer wieder welche. Letztes Jahr zum Beispiel ist ein Buch rausgekommen von Sebastian Kalicha über Geschichte des gewaltfreien Anarchismus. Und da geht es auch eigentlich um weltweit. Letztes Jahr haben wir auch ein Buch rausgebracht, das heißt Handbuch für gewaltfreie Kampagnen. Das ist ein Buch in der Internationale, in der wir sind. Die War Resistance International ist eine antimilitaristische Internationale. Und da geht es um Strategien, Strategieentwicklung, wie man Kampagnen aufbauen kann, die dann in einer bestimmten Eskalationsphase Druck erzeugen. Und da haben zum Beispiel 50 Leute aus mehreren weltweiten Mitgliedsorganisationen der War Resistance International ihre eigenen Erfahrungen von Kampagnen gesammelt, und das Buch ist zum Beispiel 2017 zeitgleich in 10 verschiedenen Sprachen veröffentlicht worden. Also das sind so ein bisschen die internationalen Zusammenhänge, wo wir versuchen, das umzusetzen. Das ist sehr praktisch, ist ein praktisches Aktionsbuch, ein Handbuch, aber auch theoretische oder historische Bewegungen auszubuddeln, die eben unbekannt sind oder aber eben auch, für die sich bisher außer uns niemand interessiert hat. Und da gehört dieses Buch dazu. Das ist, betrifft nämlich zwei gewaltfreie revolutionäre Massenbewegungen in Syrien und im Sudan im arabisch-islamischen Kulturraum. Und da ist eigentlich erstmal außer uns bisher kaum jemand größer dran interessiert. Wenn die Linke sich bisher in Deutschland dafür interessiert hat, dann war das Rojava. Natürlich, weil da war ein bewaffneter Kampf, dann fliegt die Linke auf sowas. Allerdings gibt es auch einen ziemlichen Vorbehalt, vor allem innerhalb der deutschen Linken, aber es ist durchaus auch verbreitet, auch hier in Frankreich. Das sind nämlich durchaus emanzipatorische Bewegungen, wenn auch Minderheitenbewegungen im arabisch-islamischen Kulturraum. Ein bisschen hat sich das aufgeweitet einfach durch die arabischen Aufstände 2011 in verschiedenen arabischen Ländern. Vorher muss man sich ja den katastrophalen Zustand vor Augen führen, wie auf solche Bewegungen geguckt wurde. Ich möchte nur daran erinnern, dass viele deutsche Linke, auch zum Beispiel Hans-Magnus Enzensberger, gesagt haben, der Irak unter Saddam Hussein, der kann nicht durch die eigene Bevölkerung gestürzt werden, weil die so unfähig sind, aus ihrem eigenen kulturellen Hintergrund unfähig zur Revolte, wie das die Deutschen waren gegen Hitler. Deswegen muss so ein Diktator wie Saddam Hussein eben durch eine westliche Militärintervention gestützt werden. Solche hanebüchenen Begründungen zur Unterstützung der westlich-kapitalistischen Militärinterventionen wurden da vorgebracht und davon wollten wir auch weg. Das hat sich schon ein bisschen gebrochen, weil diese Unmündigkeitserklärung für gesamte arabische Gesellschaften ist ja schon ein bisschen aufgebrochen durch den arabischen Frühling 2011 und dazu trägt jetzt unser Buch ein bisschen bei. Zu der Frage nochmal, für wen ist es ganz genau? Es gibt ja jetzt seit einigen Jahren schon diese massenhafte Flüchtlingswelle, weil im Gegensatz zur Befreiung von Saddam Hussein gab es da ein jahrelanges Versinken im Bürgerkrieg, nicht nur im Irak, sondern auch in Syrien, man kennt das ja alles. Und auch im Sahelzonenbereich, da ist die französische Armee sehr, sehr aktiv, führt da mehrere Kriege, unter anderem auch in Mali mit Unterstützung der Bundeswehr. Alles ungelöst, alles immer mit dem Versprechen, innerhalb von ein paar Monaten wird das alles befriedet. Und jetzt sind es jahrelange Bürgerkriege in Libyen auch, also vollkommene Katastrophen. Hinzu kommt der Klimawandel mit der Erderwärmung gerade in den Regionen und das führt zu Massenfluchtwellen natürlich. Und die Massenfluchtwellen treffen natürlich auf Europa, inzwischen mit sehr viel größeren Schwierigkeiten. Und uns geht es eigentlich nicht jetzt um die Leute, die da kommen, die haben genug mit ihrer Flucht zu tun und so weiter, sondern uns geht es eigentlich um die deutschsprachige anarchistische antirassistische Bewegung und Gruppierung, das geht bis weit ins bürgerliche Lager rein, der Flüchtlingsbetreuung, der Geflüchtetenbetreuung. Die wiederum wissen oft sehr wenig über den Hintergrund der Herkunftsländer der Geflüchteten, auch wenig über emanzipatorische Bewegung in diesen Ländern. Und das verstehen wir ein bisschen als Funktion von dem Buch, darüber Informationen zu bieten, die sich dann vor allem eben diese deutschsprachigen Betreuerinnen von Geflüchteten oder innerhalb der Aktivistinnen innerhalb der antirassistischen Bewegung aneignen können, sich ein besseres Bild davon machen können.
Wie ist das Buch inhaltlich aufgebaut?
Also jetzt die deutsche Version hat im Gegensatz zur französischen, da geht es nur um Syrien, und zwar die ersten zwei Jahre der syrischen Revolution, 2011 bis 2013, hat das deutsche Buch noch einen zweiten Teil über eine sehr, sehr unbekannte Bewegung im Sudan, die ihren Höhepunkt hatte in den 80er Jahren, von 1983 bis 1985. Und das hat einen Hintergrund, dass wir zu der Bewegung im Sudan auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren forschen. Und der syrische Teil ist sehr, sehr spannend, interessant. Aber er hat das Problem, am Ende wird die Freie Syrische Armee gegründet, 2012, 2013, und das gesamte Land versinkt im Bürgerkrieg, was wir heute kennen mit multiplen internationalen Interventionen, mit der Entwicklung hin zum Islamischen Staat und einem nicht enden wollenden, bis heute ja nicht endenden Bürgerkrieg. Das ist also eigentlich eine anfänglich gewaltfrei revolutionäre Massenbewegung war, mit einer utopischen Vision einer syrischen Revolution, am Anfang auch durchaus einen Erfolg hatte, nämlich der größte Erfolg am Anfang war, dass Assad das seit 47 Jahren geltende Notstandsrecht aufgehoben hat. Also seit 47 Jahren galt da ein Notstandsregime und das hat Assad kurzfristig aufgehoben, aber er wollte sich mit allen Mitteln an der Macht halten, auch mit Bündnispartnern und letztendlich hat er das auch geschafft. Es ist also letztendlich eine Niederlage. Und wir wollten es sozusagen nicht bei der Niederlage bewenden lassen. Und deswegen haben wir einen zweiten Teil über den Sudan dazu, weil immer gesagt wird, gewaltrevolutionäre Massenbewegungen könnten vor allem gegenüber Regimes, die halt islamistisch diktatorisch sind, wie dann auch der Islamische Staat, und brutal vorgehen mit Körperstrafen, Haftstrafen, mit den üblichen Unterdrückungsmechanismen islamistischer Regimes hantieren, was im Sudan zwischen 1983 und 1985 der Fall war. Die könnten nie gestürzt werden mit einer gewaltfreien revolutionären Bewegung. Und im Sudan war das genau der Fall. Und deswegen haben wir im zweiten Teil so ein eher erfolgreiches Beispiel angefügt. Der Syrien-Teil ist übrigens nicht von uns geschrieben, sondern das ist eine Übersetzung. Der besteht aus sehr vielen Einzelbeiträgen, und zwar entweder alles direkt von syrischen Aktivistinnen aus der Zeit oder von welchen, die im Exil waren, mit ihnen Kontakt hatten und zum Teil solidarisch oder beteiligt waren. Und ursprünglich sind all diese Beiträge der syrischen Revolution in Websites der syrischen Oppositionsgruppen erschienen, und zwar zunächst auch in Arabisch. Und diese arabischen Websites haben immer auch noch eine Übersetzung gehabt, entweder in Französisch oder in Englisch. Die französischen Genossen Guillaume Gamblin und Pierre Sommermeyer haben das mal gesammelt, weil das ist im Internet sehr, sehr verstreut. Und diese oppositionellen Websites, es gibt auch nicht nur eine, sondern es gibt sehr, sehr viele. Und die haben das gesammelt und mal zusammengetragen. Und wenn die Übersetzung aus dem Arabischen Englisch war, dann haben die ins Französische übersetzt. Wenn sie die Übersetzung gleich Französisch war, dann haben sie es übernommen und damit einen französischen Gesamttext gemacht. Ich habe dann als Übersetzer deren Zusammenstellung wiederum ins Deutsche übersetzt. Manchmal die französischen Texte, wenn die erste Übersetzung aus dem Arabischen waren, manchmal die englischen Texte, wenn die erste Übersetzung waren.
Welche Abschnitte vom ersten Teil faszinieren dich besonders?
Also der erste Teil zeigt eigentlich deren Basisaktionen in den ersten zwei Jahren, was, man muss das wirklich so sagen, im Grunde eine zu 100% gewaltfreie Massenbewegung war. Und da gibt es am Anfang vor allem Aktionen von Frauen, von Frauengruppen, die waren ganz am Anfang auch sehr, sehr stark. Da wurden neue Frauenzentren gegründet, das Masaya-Frauenzentrum, dann die freien Frauen Darayas, die haben diese Massendemonstrationen, an die man sich vielleicht noch erinnert. Da waren dann auch, es geht um einzelne Aktivistinnen auch, eine hieß Fatwa Suleiman, eine wichtige Schauspielerin. Die Frauen haben sich auch in die ersten Reihen dieser Demonstrationen, die waren ja anfangs alle verboten. Und man muss dazu sagen, auch die syrische Armee hat auch sofort, ohne zu zögern, in die Menge geschossen, also ohne Vorwarnung. Das war also alles auch lebensgefährlich. Und der Mut dieser Frauen wird in den ersten Beiträgen und deren Aktionen dargestellt. Es gibt auch immer wieder so Phänomene von Einzelaktionen, die dann angefangen haben, über die dann auch in den ersten Beiträgen berichtet haben, als es schon schwierig war, offen immer weiter auf die Straße zu gehen, weil eben die Armee immer stärker in die Menge geschossen hat. Und es dann zu fantasievolleren Aktionen gekommen ist. Wird zum Beispiel auch berichtet über einen Aktivisten, der hieß Saino, mit anderen zusammen. Die haben sich auch durchaus dann organisiert. Es gibt eine syrische Bewegung für Gewaltfreiheit. Es gibt alle möglichen Initiativen, die werden da auch dann genauer vorgestellt. Aber zum Beispiel der Ahmed Saino, der hat rote Farbbeutel in syrische Brunnen in der Hauptstadt Damaskus nachts entleert, um damit sozusagen die Blutrünstigkeit des Regimes zu symbolisieren. Und das wurden am nächsten Morgen im Grunde von allen wahrgenommen, wie jemand dagegen protestiert, was das Regime da alles macht oder so. Da ging es dann aber schon in so eine Art clandestine oder aber auch sehr fantasievolle Aktionen. Die haben dann zum Beispiel Demos gemacht über Internet, sich einfach zu versammeln, aber ohne Transparente. und dann ganz plötzlich auf die Straße zu gehen, sodass daraus dann eine Demo wird, aber die nicht angemeldet ist und auch nicht erstmal erkennbar ist. Dann die Demo gleich auf einem Platz. In der Nacht davor wurden auf den Bäumen auf dem Platz Lautsprecher angebracht und dann, als die dann auf dem Platz waren, plötzlich über die Lautsprecher vorbereitete Reden geschwungen. Oder, da könnte ich jetzt 1000 Beispiele nennen, ein Beispiel heißt zum Beispiel die Tischtennisbälle. Die Altstadt von Damaskus ist sehr hügelig, sehr bergig, hat kleine Fußgängerinnenzonen, wo es auf und ab geht. Und da haben die eine fast Lastwagenladung Tischtennisbälle bestellt, gekauft und auf alle Tischtennisbälle Huria, das hieß Freiheit, geschrieben. Und dann an einem bestimmten Punkt, auch clandestin, hatte jeder so 50, 100 Tischtennisbälle dabei und hat die dann in der Altstadt in diese Unebenheit den Berg runter kollern lassen. Und die haben sich dann interessiert, wie die ganze Polizei und die Soldaten den Tischtennisbällen hinterher sind, weil das ja verbotene Propaganda war und so weiter. Und die dabei stehende Bevölkerung hat sich auch köstlich amüsiert. Also solche Aktionen haben die dann in der zweiten Phase gemacht. Oder auch die Fatwa Sulaiman, diese Schauspielerin, die hat dann irgendwann, ist die dazu übergegangen, Kunstaktionen zu machen. Die haben dann angefangen mit Straßenmalereien, erst eigentlich nur ganz normale Motive und die sind dann auch politischer geworden. Und all diese Aktionen waren im Grunde eigentlich schon eine zweite Phase, als es schwer und schwieriger wurde. Interessant auch, darüber berichten auch einzelne dieser Beiträge, dass eine Einzelfrau, Nofel hieß die in Raqqa, was dann später die Hauptstadt des Islamischen Staats in Syrien wurde, ganz am Anfang durchaus erfolgreiche Aktionen gegen den Islamischen Staat durchgeführt hat. Die hat nämlich offene Frauendemonstrationen zum Hauptquartier des Islamischen Staats in Raqqa durchgeführt und dabei zum Beispiel auch erreicht, dass Gefangene freigelassen wurden, weil in der Phase der Islamische Staat noch nicht etabliert war, noch nicht die einzige herrschende Fraktion war und alle anderen liquidiert hatte und immer noch angewiesen war auf eine gewisse Unterstützung innerhalb der Bevölkerung. Und so lange waren dann auch solche gewaltfreien Aktionen auch noch möglich.
Was für Schlüsse werden aus der gewaltfreien syrischen Revolution von 2011 bis 2013 gezogen?
Also am Ende dieser Erzählungen, 2012 und 2013, das ist örtlich auch und zeitlich sehr unterschiedlich gewesen, hat sich dann die Freie Syrische Armee gebildet. Also die gewaltfreie Massenbewegung ist nach so einem Jahr, anderthalb Jahren, je nach Ortssituation, an bestimmte Grenzen gekommen. Zunächst mal haben durchaus auch solche gewaltfreien Massenbewegungen in einzelnen kleineren Städten oder Stadtteilen im Grunde eigentlich die Lokalverwaltung übernommen. Die haben also das Assad-System abgesetzt. Es ist auch ein säkularer Anarchist darüber sehr bekannt geworden, Omar Aziz. Der hat wiederum die säkulare Seite des Protestes mitgeprägt durch ein Rätesystem. Und die lokalen Selbstverwaltungen, die waren dann oft rätemäßig organisiert. Also es war dann auch die Arbeiterbewegung, es hat Streiks gegeben, Betriebsbesetzungen. Es hat im Dezember 2011 eine ganze Woche mit Generalstreik und so weiter gegeben. Und daraus sind zum Teil Selbstverwaltungsstrukturen, räteartige Strukturen erwachsen. Diese Rätestrukturen, die wurden in solchen Stadtteilen, die von der gewaltfreien Bewegung dominiert waren, durchgesetzt. Später dann auch in teilweise befreiten Gebieten von der Freien Syrischen Armee. Also die gab es in beiden dieser Sachen. Die Freie Syrische Armee, also die bewaffnete Organisation, ist aus einer internen Diskussion hervorgegangen. Da gab es dann Befürworterinnen, als nämlich Assad ständig die Repression erweitert hat, in die Menge geschossen hat. Dann haben die auch so eine Taktik angelegt, Stadtteile, in denen die Bewegung sehr stark war, sonst selbstverwaltet war, durch die Armee zu umstellen, dann zu bombardieren und dann langsam aber sicher durch die Armee aufzumischen. Und in so einer Phase hat ein Teil der Bewegung eben gesagt, wir müssen eine bewaffnete Gegenwehr bilden. Es hat allerdings, das zeigen diese ersten Beiträge auch, von Anfang an gegen den Aufbau einer bewaffneten Armee auch immer Widerstand gegeben. Und die gewaltfreie revolutionäre Bewegung hat auch weitergemacht. Also die ist dann, es hat dann sozusagen die Freie Syrische Armee gegeben und die weitermachende gewaltfreie Bewegung. Es hat sozusagen immer zwei Strukturen gegeben. Allerdings Stück für Stück, je fataler der Bürgerkrieg dann geworden ist, desto mehr haben sich die gewaltfreien Bewegungen dann aber auch verlegt auf humanitäre Hilfe, Krankenhäuser schützen, also mehr solche Sachen. Es wurden dann sozusagen nicht mehr offensive gewaltfreie Aktionen und so weiter gemacht. Es wurde immer schwieriger. Und die Bildung der Freien Syrischen Armee war kritisch gesehen, weil eine Dynamik in den Bürgerkrieg befürchtet worden ist von der Bewegung für Gewaltfreiheit, vor allem in Syrien, aber auch von anderen Gruppierungen, die dann auch eingetreten ist. Es hat schon vorher, man muss sich das so vorstellen, die einzelnen Bürger in Syrien waren oft sehr bewaffnet. Es war also praktisch sehr einfach, an Waffen zu kommen. Viele Familien hatten Waffen in ihren Häusern und es hat angefangen, dass die versucht haben, die noch gewaltfreien Massendemos mit Waffen zu schützen. Also es war so eine Art am Anfang von einzelnen Aktivistinnen als Art Schutzverteidigung gedacht. Da hat es auch Auseinandersetzungen gegeben. Einzelne, darüber wird hier auch berichtet, haben sich diesen bewaffneten Schutz verbeten. Andere haben den angenommen und so. Die sind dann aber auch schnell wiederum militärisch ins Nachsehen gekommen. Und was dann eigentlich wirklich den Aufbau der Freien Syrischen Armee bedingt hat, das waren Übertritte von Offizieren und Soldaten 2012 der offiziellen syrischen Armee-Ersatz. Da hat es einen Moment gegeben, in dem ein großer Teil oder in dem sich im Grunde die Armeeersatz fast gespalten hat und Offiziere und ihnen angehörige Soldaten, Truppenteile praktisch komplett zur Bewegung übergelaufen sind. Aber mitsamt ihren Waffen. Und die Offiziere natürlich auch mit einem militärischen Bewusstsein. Wir bilden jetzt eine Art Befreiungsarmee und damit schlagen wir dann Assad mit so einem Hintergrund. Und in dem Moment, das war eigentlich der entscheidende Moment, indem man sagen kann, es ist ein dominant bewaffneter Widerstand dann in Kraft getreten. Das war so Ende 2012, Anfang 2013. Und die gewaltfreie revolutionäre Bewegung ist ins Hintertreffen geraten und konnte sich dann auch von dieser Dominanz eigentlich nicht mehr so richtig erholen, obwohl ein Beitrag darüber auch geht, dass sich in der Türkei Ende 2012, Anfang 2013 rund 150 Aktivistinnen aus der gewaltfreien Bewegung nochmal getroffen haben, ein mehrtägiges Seminar gemacht haben, um zu sehen, wie sie aktionsmäßig auch nochmal in so eine dominante Position kommen könnten, wie das am Anfang der Fall war. Aber das hat nicht geklappt. Über diese Art Auswertung und so weiter wird aber in dem Beitrag berichtet. Und das war dann letztendlich aber der Übergang in den Bürgerkrieg. Diese befürchtete, von der gewaltfreien Bewegung befürchtete Dynamik, dass der Bürgerkrieg eben nicht, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, diese Offiziere, die da übergelaufen sind, die haben gesagt, so, jetzt habt ihr 8, 12 Monate, manchmal über ein Jahr, gewaltfreie Massendemos gemacht, damit Assad nicht gestürzt. Wir als bewaffnete Gegenarmee stürzen Assad innerhalb von 3 Monaten. Das war ihr Hauptargument ganz am Anfang. In 3 Monaten ist Assad bewaffnet gestürzt, Ende 2012. Und wir sehen bis heute, dass aus den 3 Monaten 5 bis 6 Jahre geworden sind und der Bürgerkrieg eigentlich immer brutaler geworden ist und Assad ja immer noch an der Macht ist. Das ist also dann die ganze Dynamik. Und innerhalb der Dynamik, am Anfang war die Freie Syrische Armee 100% säkular. Das muss man auch noch dazu sagen. Durch den Bürgerkrieg, durch die Dominanz der bewaffneten Auseinandersetzung hat sich überhaupt erst der Islamische Staat festsetzen können. Auch in Syrien, der kam ja vom Irak her, aber auch in Syrien hat es sich erst im Zuge des Bürgerkriegs festsetzen können, weil es da immer um befreite Gebiete, also durch die bewaffnete Macht, hat sich eben die Freie Syrische Armee manchmal befreite Gebiete geschaffen. Und eines dieser befreiten Gebiete war dann eben vom Islamischen Staat dominiert. Und die haben sich dann auch Stück für Stück der Freien Syrischen Armee unterwandert, beziehungsweise die bewaffnete Dynamik kam dem Islamisten entgegen. Und auch Truppenteile bis hin dann, dass es dominant wurde, der Freien Syrischen Armee, wurden immer stärker islamistisch. Und man weiß ja dann, dass die türkische Armee jüngst Rojava und die nordkurdischen Landesteile überfallen hat. Und ein Verbündeter türkischen Armee war tatsächlich die Freie Syrische Armee. Und zwar inzwischen islamistisch gewordene Teile der Freien Syrischen Armee. Es ist also bis dahin gegangen, dass die der türkischen Armee sich beigefügt haben.
Was für anarchistisch gewaltfreie Perspektiven gibt es in Syrien heute? Oder wo steht die Bewegung von damals jetzt?
Also aktuell gibt es keine. Unmittelbar gibt es keine Perspektive, weil fast alle Leute, die diese Bewegung initiiert haben, die auch darüber berichtet haben, früher oder später nach 2013 ins Exil gegangen sind. Entweder wurden die umgebracht, sind kurz nach zum Beispiel Omar Aziz, der diese Rätebewegung eingeführt hat, der war im Gefängnis, ist dann gestorben. Jafdar Zaid, über den im Buch auch berichtet wird, der eher die islamische gewaltfreie Bewegung inspiriert hat, der ist ins türkische Exil. Also die sind fast alle entweder umgebracht oder raus. Fatwa Suleiman ist ins französische Exil, in 2017 auch gestorben an einer Krankheit. Das Einzige, was existiert, ist die Erinnerung der Leute an das, was sie auch schon gemacht haben, was sie auch schon erreicht haben und auch die Einsicht, dass der Bürgerkrieg keine Lösung war. Darauf kann man vielleicht auf dieser im Moment nicht sehr hilfreichen, aber langfristig vielleicht wieder hervorkommenden Erfahrung kann man vielleicht bauen. Aber im Grunde war das eine Bewegung, die gewaltfreie Aktion zum Teil begründet hat aus säkularen, nicht religiösen Traditionen. Das hat es schon gegeben, dafür steht Omar Aziz, oder aber eben auch aus minoritären Randströmungen, die aber zeitweise sehr populär waren, dafür steht Jafdar Zaid, aus religiösen Bewegungen. Und ganz am Anfang, zum Beispiel im Süden, eine Stadt, die war ein großer Schwerpunkt ganz am Anfang, Dera, da hat es dann auch solche Phänomene gegeben, zum Beispiel Massendemonstrationen. Dann hat die Stadtverwaltung sich praktisch der Opposition zur Verfügung gestellt. Dann gab es Repression, die Polizei hat in die Menge geschossen. Die ist geflüchtet und war hauptsächlich säkular und ist in eine Moschee geflüchtet. Und über die Lautsprecher der Moschee haben die dann säkulare, revolutionäre Parolen lassen, mit Zustimmung des Muezzin. Also sowas hat es dann auch gegeben. Aber das ist dann mehr oder weniger halt untergegangen. So, da existiert jetzt eigentlich nur noch die Erinnerung, dem ja auch diese Aufzeichnungen der Oppositionellen, die es noch gegeben hat. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, die ist ganz wichtig. Während der Zeit hat es ganz, ganz viele Graswurzel-Journalismus-Initiativen gegeben. Also Leute, die über Handy, über die sozialen Netzwerke und so weiter Aktionen aufgezeichnet, gefilmt haben und dann übers Netz gestellt haben. Weil ganz am Anfang hat das Assad-Regime ja eigentlich noch behauptet, es gibt überhaupt keine Bewegung. Also gibt es gar nicht. Und so wurde das dann auch bekannt gemacht. Das war auch ein wichtiger Bestandteil. Und die Menschenrechtsverletzungen sowohl des Assad-Regimes wie des Islamischen Staates werden auch weiter aufgezeichnet von solchen Initiativen, wenn auch unter vielen viel schwierigeren Bedingungen. Das existiert also auch noch weiter, das könnte man sagen.
Inwieweit können anarchistische, gewaltfreie Werte mit dem Islam zusammengehen? Oder wo gibt es da Beispiele?
Also da gibt es in den beiden Beispielen, worüber das Buch geht, sowohl im syrischen Widerstand wie im Sudan, zwei Beispiele. Ein Teil des syrischen Widerstands, eben der nicht-säkulare, war geprägt von Jafdar Zaid. Und Jafdar Zaid hat eine interessante Interpretation des Islam, die aufbaut auf einem, wird auch im Islam und auch im Koran thematisiert. Das ist eigentlich ein auch im Christentum und auch im Judentum bekanntes Motiv, nämlich die Söhne Abrahams, Kain und Abel. Das ist ja bekannt. Also der ältere Sohn tötet den jüngeren Sohn Abel. Und da gibt es im Grunde eigentlich diese Situation: Wirst du dagegen jetzt bewaffneten Widerstand leisten gegen die Tötungsabsicht des älteren Sohnes oder was machst du? Und da gibt es verschiedene Interpretationen. Und Jafter Zeit hat das eigentlich zu einem Zentrum seiner islamischen Interpretation gewaltfreien Widerstands genommen. Er hat nämlich gesagt, Abel leistet im Grunde eigentlich Widerstand dahingehend, dass er das jetzt nicht aufnimmt als ein Bürgerkriegsmotiv und es zu einer Art gewaltsamen Austausch zwischen Kain und Abel kommt, sondern er zieht vor, anstatt selber zu töten, den Kain, er zieht vor, im Grunde eigentlich selber getötet zu werden, ist ehrbarer, ethischer als zu töten. Das ist jetzt eine sehr individuelle Situation, aber das weitet in der Interpretation Jafter Zeit im Grunde eigentlich aus. Er sagt im Grunde, der erste historische Akt, weil das ist ja eine sehr, sehr früh geschichtliche Situation und auch Abraham und seine Söhne, die sind im Grunde am Anfang auch der islamischen Geschichtserzählung. Das ist im Grunde eigentlich die Geschichte, die islamische Geschichte beginnt eigentlich mit einem Weigerungsakt Abels, seinen Bruder zu töten, obwohl der ihn töten will. Das ist der Ursprung der islamischen Geschichte für Jafter Zeit. Und aus dem entwickelt er eine ganze Geschichtsphilosophie, was eigentlich der Kern der islamischen Geschichte ist, nämlich nicht gewaltsame Aktionen, sondern dieser Widerstandsakt. Und wenn der sich ausweitet, kollektiver und so weiter wird, dann kann der auch erfolgreich werden. Also das ist so ein bisschen die Interpretation von Jafter Zeit. Und beim Beispiel um Sudan geht es um eine ähnliche, aber anders gelagerte Koraninterpretation von Mahmoud Taha. Das ist sogar eine dezidiert anarchistische Koraninterpretation. Im Grunde geht es darum, dass er das, was der orthodoxe Islam immer kolportiert als die wichtigen Lehren aus dem Koran, quasi umdreht. Und zwar sagt er, es gibt ja, darüber berichtet auch der Koran, aber es gibt im Leben von Mohammed die Phase in Mekka. In Mekka war er unterdrückt, die mekkanischen Herrscher waren nicht islamisch und er war dann eine Art Outlaw, Gesetzesloser, musste fliehen und so weiter. Und die Suren, die Eingang in den Koran gefunden haben, aus dieser Phase, die sind eher von unten betrachtet. Das sind eher auch Phasen, wo er sagt, man muss tolerant sein gegenüber Christen, Juden und so weiter. Wo er sagt, wo auch einzelne Sätze sind, dass es um Gütergemeinschaft gehen muss, die gegen den Staat auch gerichtet sind, weil der Staat ihn ja verfolgt hat. Und dann kommt er nach Medina und in Medina erlebt er seinen persönlichen Aufstieg bis hin zum Staatsherrn und Kriegsherrn. Und das sind jetzt sozusagen die brutalen Suren oder Sätze oder Teile im Islam. Da wird über Frauenunterdrückung gesprochen, da ist die Scharia, also diese islamische Gesetzgebung mit Handabhacken bei Diebstahl, also mit den Hadd-Strafen, den Körperstrafen und so weiter und so fort. Da sind im Grunde eigentlich alle kriegerischen, staatsmännischen Suren versammelt und die dominieren da auch. Und die ganze islamische Orthodoxie hat immer diesen Suren aus Medina die Vorrangstellung gegeben. Da hat es manchmal widersprüchliche, wie das praktisch bei allen religiösen Schriften ist, das ist ja bei der Bibel ganz genauso, das ist unheimlich widersprüchlich. Man kann immer eigentlich einzelne Sätze gegen den anderen halten und es ist ein totaler Widerspruch. Und deswegen gibt es eigentlich in der islamischen Orthodoxie die Imame, die streiten sich im Grunde eigentlich immer darüber, welcher Satz dann eigentlich dominiert, welcher zählt. Und es zählen in der Orthodoxie eigentlich immer die aus Medina. Und Mahmoud Taha, um das sehr vereinfacht zu sagen, dreht das um. Der sagt, diese brutalen, staatsmännischen, misogynen Phrasen, die waren nur im 7. Jahrhundert, also rückblickend sagt er, gültig. Die sind rein zeitbedingt, weil da die Menschen sich sozusagen ohne Strafe noch nicht selbst verwalten konnten. Allerdings ist jetzt, der lebt ja im 20. Jahrhundert, die Zeit so weit fortgeschritten, es sind 1300 Jahre vergangen. Wichtig ist, sowohl bei Jafar Zeit wie bei Mahmud Taha auch immer, das Wissen, also das sind ja alles Religionen, die auf Alphabetismus hin orientieren, sowohl Männer wie Frauen sollen ja die Schriften lesen können, das heißt, sie sollen alphabetisiert werden. Das Wissen muss also weitergetragen und das Wissen ist auch gleichzeitig immer ein Mittel zu größerer Einsicht. Zu größerer Einsicht auch in Formen der Selbstverwaltung, der Selbstbehauptung, aber auch der Selbstdurchführung eines wie immer gearteten, gerechten, sittengerechten Lebens. Das heißt, äußere Institutionen, die Strafen, werden mehr und mehr überflüssig. Und bei Mahmud Taha geht es dann wirklich so weit, dass er sagt, schon im 20. Jahrhundert ist eine weit entwickelte Demokratie eigentlich diejenige Form, die dem geistlichen Wissensstand der ganz normalen Menschen entspricht. Und er sagt, in nicht mehr langer Zeit kann sich jedes Individuum selbst im Verhältnis zu den anderen so verhalten, dass überhaupt keine äußeren Strafinstanzen mehr nötig sind. Und das ist eigentlich gleichzusetzen mit Anarchie, weil es dann keinen Staat mehr gibt, keine Justiz mehr, weil gesagt wird, die Individuen sind ethisch so weit entwickelt, dass sie sich selber verwalten können.
Wie stark ist die nicht-religiöse bzw. atheistische Bewegung in Syrien oder was für eine Rolle spielt diese dort?
Das ist für Syrien eigentlich so wie in allen arabischen Ländern, wo es arabische Aufstände gegeben hat. Es ist quantitativ sehr, sehr schwer einzuschätzen. Man muss im Grunde eigentlich sehen, es gibt einen, wie soll man sagen, arabisch-islamisch geprägten Kulturraum. Und der ist auch vermischt mit westlichen Einflüssen, aufklärerischen Einflüssen oder so. Und die haben natürlich jetzt bestimmte Teile der Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg, da war auch viel während der Antikolonialisierungsphase wichtig, auch geprägt. Allerdings immer auch in beiden Formen. Es kamen die emanzipatorischen, nationale Befreiungsbewegungen gegen Kolonialismus, aber dann auch gleichzeitig eben die problematischen Diktaturen, die arabischen Diktaturen, gegen die sich die arabischen Aufstände gerichtet haben, waren ja säkulare, das waren ja nicht religiöse. Nasser, der säkulare Herrscher, der in Tunesien verjagt worden ist. Gaddafi, die jungen Offiziere, das waren keine religiösen, das waren alle säkulare Herrscher. Assad ja auch, er ist auch säkular. Und deswegen hat sich das auch umgedreht. Es gibt eine Art islamische Renaissance, weil die säkularen Herrscher so brutal waren über Jahrzehnte hinweg. Und deswegen ist es inzwischen eine Mischform geworden. Also teilweise sind emanzipatorische Strömungen aus dem Westen mit eingeflossen, teilweise sind die aber auch wieder islamisch geworden, weil die etablierten säkularen, ja sich mit westlichen Ideologien schmückenden Regime so brutal waren, dass sich die Bevölkerung dagegen gewehrt hat. Und so kam es dann letztendlich auch wiederum zu einer islamischen Gegenbewegung. Ich habe jetzt bisher immer von islamisch gesprochen. Wichtig auch für das Buch und für unseren Ansatz ist, dass wir nicht von dem Islam sprechen, sondern wir machen eigentlich, und das nicht nur für den Islam, wir machen immer, wenn es um religiöse Bewegung geht, eine Dreiteilung. Das betrifft das Christentum, wozu wir veröffentlicht haben, es betrifft das Judentum, wozu wir veröffentlicht haben, weil wir sehr stark natürlich auch die gandhianische Bewegung im Blick haben, auch die asiatischen Bewegungen, Hinduismus, Buddhismus. Wir machen immer eine Dreiteilung. Es gibt die Orthodoxie, den Fundamentalismus und die Häresie, Ketzerbewegung. Und die gibt es unserer Ansicht nach in allen religiösen Strömungen, oft mit regionalen Schwerpunkten, oft auch marginal, oft auch mal historisch verschüttet, nur noch im Bewusstsein vorhanden, aber wieder ausbuddelbar, durchaus noch in Kenntnis. Und Auf die Strömung, vor allem die ketzerischen, die Häresieströmung, beziehen wir uns, weil darin meistens gegen die Orthodoxie, gegen den Fundamentalismus, gegen die Brutalität dieser Strömung gerichtete Gegenströmungen entstanden sind. Und im Islam ist es oft der Sufismus. Der Sufismus richtet sich gegen die Orthodoxie, vor allem auch gegen dieses starre fünfmal am Tag beten, diese eingerichteten Regeln. Das geht eigentlich eher in eine Art mystische, nach innen gerichtete, meditative Richtung. Daher auch dieser Ansatz bei Taha, dass man sich selbst so vervollkommnen kann, dass man nicht mehr auf Unterdrückung oder Kontrolle durch äußere Institutionen nötig hat. Im orthodoxen Islam und auch im Fundamentalismus ist diese äußere Kontrolle total dominant. Und in einzelnen, auch wiederum nicht in allen, aber in einzelnen Sufi-Strömungen wird darauf verzichtet. Wird auch auf diese regelmäßigen Gebete und so weiter verzichtet. Und dazu gehört diese Taha-Strömung. Und die ketzerischen Häresieströmungen, die tauchten dann auch in den arabischen Ländern im Zuge dieser Renaissance auf. Deswegen muss man immer genau hingucken, ist das islamistisch, ist das orthodox, das ist meistens beides reaktionär, aber manche Strömungen können eben auch durchaus emanzipatorisch sein. Als letztes nochmal zum Beispiel, die Trennung von Kirche und Staat ist nicht ein rein westliches Prinzip. Sicher haben jetzt zum Beispiel welche, die aus der säkularen Bewegung sind, in Syrien zum Beispiel, die Trennung von Kirche und Staat verinnerlicht als eine westliche Idee. Aber zum Beispiel Taha, da war auch ein Taha-Schüler mal in Deutschland, als es diese Islamkonferenzen gegeben hat. Der hat zum Beispiel die grundsätzliche Trennung von islamischen Institutionen und Staat aus dem Islam begründet, aus seiner Interpretation des Islam und aus dem Sufismus. Trennung von Kirche und Staat ist für ihn ein Grundpfeiler des Islam. Das gibt's auch, das muss man immer auch sehen.
Was für eine Position hatten die Frauensternchen bei den Aufständen Anfang der 10er Jahre?
Eine sehr prägende. Also das war die erste Zeit, in der Frauen eigentlich aus ihrer traditionellen Rolle ausgebrochen sind. Es war vorher undenkbar, das hatten wir ja schon eigentlich bei den Tahrir Versammlungen in Ägypten gesehen, in einer sehr, sehr patriarchalen Gesellschaft, in der Frauen, wenn sie allein auf der Straße waren, fast immer belästigt wurden oder sogar noch Schlimmeres angegriffen wurden. Die erste Zeit, die spätere Zeit war dann auch schon wieder schwierig, aber die erste Zeit konnten sie sich frei bewegen auf dem Tahrirplatz und haben auch, dazu gibt es Stimmen, wurden auch nicht belästigt, wurden als freie, starke Frauen wahrgenommen. Das war in Syrien genauso. Und in der Zeit sind auch sehr, sehr viele Frauenprojekte entstanden. Das Masaya-Frauenzentrum, das ist in der Nähe von Damaskus, ist nur ein Beispiel davon. Und die haben sich auch selber organisiert, haben Frauengruppen gebildet und haben auch zunächst mal in den Demos durchaus die führenden Ränge gebildet und so. Das war sehr wichtig. Im Zuge der Militarisierung sind die dann aber auch an den Rand gedrängt worden. Es sind Anschläge aufs Masaya-Frauenzentrum, ist zum Beispiel ein Anschlag, dann schon von islamistischen Gruppen verübt worden. Die haben das aber wieder aufgebaut, haben öffentliche Demos auch wieder zu ihrem Frauenzentrum geführt, dass sie sich dagegen wehren und so weiter. Aber im Laufe der Zeit sind sie eben diese ständige, vor allem von Islamisten, die diese freie Betätigung, öffentliche Betätigung von Frauen gar nicht akzeptiert haben. Je stärker die islamistischen Gruppen geworden sind, je mehr sie sich etabliert haben, desto mehr sind die dann auch wieder ins Hintertreffen gekommen und in ihre traditionelle Rolle gerückt worden. Aber es bleibt auch im Gedächtnis der Frauen, dass sie sich in der Zeit frei organisiert haben und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann wird das auch wieder hervorbrechen. Bei Mahmud Taha im Sudan, in einem vollpatriarchalen Umfeld, die Organisation hieß zwar Republikanische Brüder, aber 20%, und das war sehr, sehr ungewöhnlich, dieser Republikanischen Brüder waren republikanische Schwestern, also es hat eine eigenständige Aktivität, vor allem auch von Studentinnen an der Khartoumer Universität, das war eine Bewegung, wo ganz, ganz viel von der Universität ausging, Diskussionskreise und so weiter, Flugblätter, die sie da geschrieben haben. Und ein Großteil der Organisation waren Frauen. Und das war noch das Allerungewöhnlichste, die haben zusammen mit männlichen Angehörigen der republikanischen Brüder in Art Wohnheimen der Taha-Bewegung außerhalb ihrer eigenen Familie gelebt. Das war zu der Zeit komplett unerhört. Und da haben also Männer und Frauen zusammengelebt.
Wie steht es um die Kämpfe für Gleichberechtigung und Emanzipation aktuell?
Ja, in diesen Ländern ist es sehr schwer. Also der Bürgerkrieg und jetzt nicht nur in Syrien, sondern in der ganzen Region und die verschiedenen Militärinterventionen haben das im Grunde eigentlich zu einer Art Stillstand gebracht und haben sogar sehr, sehr patriarchale Verhaltensweisen, die ganz stark durch Männlichkeitsrituale, die in Milizen eine Rolle spielen, wieder zum Vorschein gebracht und auch wieder zu einer Dominanz. Deswegen sind die aktuellen Perspektiven dafür sehr, sehr schwierig. Man muss im Grunde eigentlich den Bürgerkrieg beenden, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass es wieder in den Ländern selber und auch in der Sahelzone zu selbstständigen Bewegungen von Frauen kommen kann.
Okay, dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Buches, der gewaltfreie Aufstand gegen die islamistische Militärdiktatur im Sudan von 1983 bis 1985. Das ist dein Teil des Buches. Auf welche Ereignisse oder Persönlichkeiten legst du dort deinen Fokus?
Also die wichtigste Organisation und auch Person, die Person ist Mahmoud Muhammad Taha und die Bewegung heißt Republikanische Brüder, das ist deren Organisation gewesen, obwohl da 20% Schwestern dabei waren. Und das ist insofern ein bisschen einzigartig, weil Taha hat schon auch den Spitznamen der Gandhi des Sudan und es ist eine aus dem Sufismus begründete gewaltfreie Bewegung, die sich schon während noch des kolonialen Sudan, also von Briten kontrollierten Sudan, entwickelt hat und dann aber eigentlich sich erst so richtig im unabhängigen Sudan weiterentwickelt hat. Und der Sudan, auch deren Geschichte, ist ja sehr, sehr unbekannt. Nur einfach mal ein paar Punkte. 1956 unabhängig. Dann hat es 2011 diese Abspaltung des Südsudan vom Nordsudan gegeben. Vorher war das ja zusammen. Und insgesamt flächenmäßig überhaupt das allergrößte Flächenland Afrikas. Und aber schon seit der Unabhängigkeit einen ständigen Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südsudan. Der Nordsudan islamisch, der Südsudan halb animistisch, halb christlich, schon von Kolonialismus her christlich eingefärbt. Und dann hat es wiederum noch in 90er, 2000er Jahren ja diesen furchtbaren Fast-Genozid im Nordsudan, im Westen gegeben, in Darfur. Und die Bewegung von Taha lief bis 1985. Taha wurde 1985 gehängt vom Numeri-Regime. Das Numeri-Regime kam durch einen Putsch 1969 an die Macht und Numeri als Diktator war anfangs ein junger Offizier und zwar komplett säkular. Also wie Gaddafi, wie Nasser, in dem Rahmen kam der an die Macht. Nur, das ist wiederum völlig kurios, der blieb nicht säkular, sondern in den 70er Jahren schon hat er Kontakt zu den islamistischen Muslimbrüdern aufgenommen, die immer mehr in seine Regierung integriert und ist dann selber zu einem islamischen Diktator geworden. Sowas hat es schon anderswo gegeben, in Pakistan auch. Also Numeri ist selber zum Islamisten geworden, vom Säkularen. Das ist eigentlich das ganz Große, was bekämpft werden muss, ist die diktatorische Herrschaft. Und nicht, ist es jetzt ein säkularer Herrscher, dann wird der von der Linken unterstützt, weil er säkular ist, wie zum Beispiel das lange Zeit am Anfang bei Assad der Fall war. Viele autoritäre Linke, auch in Deutschland, haben ja noch irgendwie ans Assad-Regime geglaubt, ganz am Anfang. Und Numeri zeigt, dass so ein Diktator eben wegen seiner diktatorischen Vollmacht von einem Tag auf den anderen von einer säkularen in eine hyperreligiöse Herrschaft wechseln kann und das überhaupt keine Garantie ist, dass jemand säkular ist, wenn er gleichzeitig Diktator ist. Und gegen diese islamistische Diktatur hat sich dann die Taha-Bewegung, und zwar aus ihrer eigenen konträren Islam-Interpretation, die ich ja schon referiert habe, gerichtet. Und 1983 bis 1985 wurde Taha und mehrere seiner Leute aus der Organisation dann auch ins Gefängnis geworfen, weil die oppositionelle Aktion gemacht haben. Und zuletzt, 1984, wurden die dann auch der Todesstrafe angeklagt. Die Islamische Weltliga hat diese Interpretation, diese Koraninterpretation von Taha, die ich schon geschildert habe, also diese Umkehrung der Interpretation, dass die Medina-Phrasen weniger wichtig angesehen werden als die in Mekka, als Ketzerei verurteilt und hat ihn schon eigentlich als Apostat, also als Abtrünnigen verurteilt. Schon vorher hat eine Fatwa auf ihn ausgesprochen, den konnte er sich noch entziehen, und als dann Numeri, der Diktator, islamistisch geworden ist, hat es eben dann Todesurteile in einem Prozess gegeben. Der Prozess war weltweit verfolgt. Amnesty International hat die alle als politische Gefangene unterstützt. Und deswegen war Taha zu der Zeit schon sehr, sehr populär als Gegner von Numeri. Numeri hat in der Zeit dann auch Hadd-Strafen eingeführt, also öffentliche Auspeitschung, öffentliches Handabhacken, öffentliche Körperstrafen. Das war verhasst in der Bevölkerung. Und dann wurde Taha hingerichtet und aus dem Komitee der Solidarität gegen die Hinrichtung Tahas sind dann Bürgerbewegungen entstanden, die es geschafft haben, Boykotts und Generalstreik und Massendemonstrationen gegen Numeri auf die Straße zu bringen, sodass dann ein paar Monate später Numeri bei seiner ersten Auslandsreise vom Militär abgesetzt worden ist, aufgrund dieser Bewegung. Und dann hat es auch ein großes Volksfest gegeben, und in dem Gefängnis, wo Taha erhängt worden ist, kam es auch zu einer jubelnden Galgenbesetzung. Also der Galgen, wo er hängt worden ist, der wurde dann besetzt und gefeiert.
Was für Spuren hat die Zeit damals hinterlassen, und was für antiautoritäre Aussichten gibt es jetzt im Sudan?
Jetzt ist es auch wieder sehr, sehr schwierig. Das hängt natürlich mit dieser Trennung vom Südsudan zusammen. Man muss es so sagen, Taha hatte politisch eine Vision des Föderalismus. Also der hatte ja eine Staatskritik, habe ich ja schon gesagt. Und für ihn, er hat auch mal schon sehr früh nach der Unabhängigkeit 1956 entworfen, eine Art alternative Verfassung des Sudan. Die wurde aber nicht angenommen, die war aber schon sehr föderalistisch. Das heißt, er hat eigentlich nicht Khartoum und den islamischen Norden als Zentrum gesehen, sondern einen gleichberechtigten Föderalismus, wo die westlichen Regionen, unter anderem auch Darfur, dann die nördlichen islamischen Regionen und der animistisch-christliche Süden eine Art gleichberechtigte Föderation bilden sollten. Das war sein Verfassungsentwurf. Der wurde abgelehnt, und es gab im Grunde dann ein zentralistisches, auf Khartoum beschränktes und auf das hin zentriertes Regime. Das war schon mal ein Problem. Als Taha hingerichtet wurde und es diesen Aufstand, erfolgreichen Aufstand gegen Numeri gab, hat das Militär, das dann Numeri abgesetzt hat, immerhin demokratische Wahlen angesetzt. Und die liefen 4 Jahre lang. Und außerdem hat das sudanesische Verfassungsgericht die islamistischen sogenannten Septembergesetze von Numeri, die Hadd-Strafen, die islamistischen Gesetze, für ungültig erklärt. Es gab dann sozusagen eine 4-jährige Zeit von 1985 bis 1989, in der der Sudan sich hätte in eine neuere föderalistische Richtung entwickeln können. Auch noch dazu muss gesagt werden, nach diesem erfolgreichen Sturz von Numeri gab schon einen Bürgerkrieg der nordsudanesischen Armee gegen den Süden, ein Friedensschluss, also 1985. Mit dem Sturz war auch ein Friedensschluss verbunden. Das heißt, es hätte eine Chance gegeben, der Entwicklung des Islam eine andere Richtung zu geben. Die Chance wurde aber vertan. Einmal aus den strukturell problematischen Gründen der Taha-Bewegung selber, andererseits aber auch aus einer neuerlichen Erholung, Renaissance der islamistischen Bewegung im Sudan. Die strukturelle Problematik in der Taha-Bewegung war, dass alles auf Taha konzentriert war. Es war ein charismatischer, also in der internen Struktur, ein charismatischer Führer. Auch wenn Taha durchaus nicht diktatorisch jetzt irgendwas durchgesetzt hat, der hatte auch keine Straffunktion. Man konnte aus der Bewegung auch austreten, ohne Repression und so weiter was zu befürchten. Aber er war ein spiritueller Führer, der durch seine Position eine Kohäsion, einen Zusammenhalt gebildet hat. Sozusagen etwas, was wir heute so nicht mehr haben, aber was früher halt sich immer um eine Position gedreht hat, die halt bekannt war. Ob das jetzt Bakunin war für den Anarchismus, Durruti in Spanien oder Martin Luther King. Das waren halt noch personenzentrierte, mit einem starken Charisma verbundene Personen. Und die haben für einen Zusammenhalt gesorgt. Und in dem Moment, wo Taha weg war, dadurch, dass er umgebracht worden war, ist auch die Bewegung auseinandergesprungen. Es hat dann verschiedene Fraktionierungen gegeben. Manche sind dann auch, das ist ganz interessant, also ein großer Teil ist komplett säkular geworden, hat dann die Religion komplett beiseite gelegt. Andere nicht, haben versucht, da weiterzumachen. Andere sind ins Exil gegangen und so. Auf jeden Fall hat die Taha-Bewegung die große Massenbewegung Schubkraft verloren und konnte die weitere Entwicklung so nicht mehr beeinflussen. Hatte aber nach wie vor einen kulturellen Bedeutung, war also im Bewusstsein der Bevölkerung, auch im Bewusstsein der Kultur, nach wie vor präsent und wichtig. Ich habe das selber miterlebt auf einer Konferenz 2007 in Paderborn. Das war eine 3-Jahres-Konferenz der War Resistance International. Die War Resistance International habe ich schon erwähnt, eine internationale antimilitaristische Organisation mit 40, 50 Sektionen aus verschiedenen Ländern. Und eine Sektion kommt auch aus dem Sudan. Und die sudanesische Sektion, da habe ich mit einem gesprochen und der selber hatte auch Kontakte zu den Nachfahren der Taha-Bewegung. Und der hat mir erzählt, dass 2011, als der zentralistische Norden endlich Verhandlungen zugelassen hat über die Unabhängigkeit des Südens, in der Verhandlungskommission auch Taha-Leute saßen, die dann natürlich stark gegen den Kolonialismus waren, weil man muss sich den Sudan so vorstellen, dass über Jahrzehnte hinweg der Norden den Süden praktisch kolonialistisch dominiert hat. Deswegen hat es auch die ganze Abspaltungsbewegung und auch Guerilla und alles aus dem Süden gegeben. Und dieser Kolonialismus, der wurde halt langsam aber sicher schwächer aufgelöst und es hat dann eine Verhandlung gegeben. Und in der Verhandlung war auf der Seite der nordsudanesischen Fraktion einer der Verhandlungsführer ein Taha-Anhänger. Insofern sieht man eigentlich, dass das schon noch nachgewirkt hat. Aber letztendlich, während dieser demokratischen Phase von 1985 bis 1989, hat sich vor allem die Muslimbrüder haben sich wieder erholt und haben vor allem mit einem Regierungschef, der demokratisch gewählt worden ist, wieder verbündet und dann wieder eine Diktatur. Ab 1989 hat es wieder einen Putsch gegeben und es ist diese Bashir-Diktatur entstanden, die dann wiederum auch diesen langjährigen Krieg gegen Darfur und auch wieder den Krieg gegen den Süden aufgenommen hat. Und ab dem Moment war eigentlich die Möglichkeit, dieses kleine 4-jährige Möglichkeit aus dem Sudan eine andere föderalistische Richtung zu geben, verloren. Und von dem Verlust hat sich der Sudan auch nicht mehr erholt.
Wo kann das Buch im Kampf gegen die Tyrannei erworben werden und wo bist du zu Buchvorstellungen anzutreffen?
Ja, es gibt eine sehr, sehr lange Reise zur Buchvorstellung vom 10. Oktober, sehr wahrscheinlich bis sogar zum 20. November in Deutschland und in der Schweiz. Das wären bestimmt so 20, 25 Termine. Die werden ab Anfang September auf der Website der Graswurzelrevolution alle ablesbar sein.
Was sind deine gegenwärtigen und zukünftigen Projekte?
Also ein intensives zukünftiges Projekt, an dem ich auch schon länger arbeite, ist in Frankreich während der Nazi-Besatzungszeit über Judenrettung zu schreiben. Das hat es in Massif Central hauptsächlich gegeben. In Chambon-sur-Lignon wurden ca. 5000 Juden, Jüdinnen vor den Nazis gerettet, entweder von Bauern von Hof zu Hof verschoben oder in die Schweiz gebracht über Gebirgspfade. Und das basiert auf einem Widerstand von den wenigen übrig gebliebenen Protestantinnen in Frankreich. Frankreich ist ja fast nur katholisch gewesen, weil sie Protestantinnen fast ausgerottet haben. Und die wenigen, die sich vor der Bartholomäusnacht retten konnten, die sind da in die Berge gegangen, haben sich niedergelassen in Chambon-sur-Lignon und Umgebung. Das ist im Massif Central und auch ein bisschen in der Ardèche, nördlich von der Ardèche. Und weil die Leute selber von katholischen Leuten verfolgt worden sind, haben die eine Sensibilität für Verfolgte entwickelt und haben in der Geschichte des 19., 20. Jahrhunderts immer wieder Verfolgte selber aufgenommen. Die haben schon Kinder und auch Verfolgte der Spanischen Revolution aufgenommen. Die haben dann während der Nazi-Besatzungszeit Juden, Jüdinnen aufgenommen und versteckt und dann auch nochmal während dem Algerienkrieg Deserteure oder Algerienkämpfer, die eben nicht mitmachen wollten. Das ist eine ganz lange Tradition. Eine der wichtigsten Fluchthilfeorganisationen in Frankreich auch, derzeit CIMADE, von Protestantinnen geprägten Fluchthilfeszenerie verbunden. In der Zeit, und ich habe schon sehr, sehr lange, fast über 30 Jahre zu Albert Camus publiziert und geforscht, in der Zeit der Besatzungszeit von Anfang 1942 bis Ende 1943, also fast zwei Jahre, war Albert Camus in der Region und hat da den Roman Die Pest geschrieben. Und das ist eigentlich eine Allegorie auf diese Fluchthilfe. Er hat die Leute gekannt, er hat die jüdischen Fluchthilfeorganisationen in der Region gekannt, er hat die protestantischen gekannt, er hat die Resistance-Leute gekannt. Die Resistance-Leute da, die hatten so eine Art Abkommen mit dem wichtigsten Fluchthelfer, der hieß André Trocmé, auch ein gewaltfreier Anarchist. Und die haben das Abkommen gehabt, nicht auffällig bewaffnete Aktionen in der Region zu machen, weil die Nazis waren immer in den Städten stationiert, die deutschen Truppen. Und wenn die sozusagen Resistanceaktivitäten im Lande hatten und bewaffnete Kämpfe, dann sind die da ausgerückt. Und weil es da eben darum ging, Leute zu verstecken, haben die auch keine bewaffneten Aktionen in der Region durchgeführt, um die eher zu schützen. Und darüber hat Camus dann die Pest auch geschrieben. Und mir geht es aber eigentlich jetzt da weniger um Camus, sondern das alles ist in Französisch sehr, sehr gut aufgearbeitet und auch schon dargestellt. Da gibt es ganz, ganz viele Veröffentlichungen, aber in deutscher Sprache fast nicht. Und es gehört aber zu den großen Beispielen der zivilen Widerstandsbewegung während nationalsozialistischer Besatzung, wie Dänemark, wie Bulgarien und so weiter, auch in zahlenmäßigen, ähnlichen Dimensionen. Und darüber will ich in Deutsch mal was veröffentlichen. Das wird aber noch zwei, drei Jahre dauern.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank an euch.